Endlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Amtlich voran. Neue Ausgabe heute, spannendes Thema. Es geht um vieles, Personalmarketing, Employer Branding bei einer Stadt, die jeder kennt, nämlich die Landeshauptstadt München. Wunderschöne Stadt, ich das mal so sagen darf. Aber vor allen Dingen geht es auch um das Thema Corporate Influencing. Und zu Gast ist heute Stefanie Nimmerfall. Sie arbeitet im Personalmarketing und Employer Branding der Stadt München und hat dort das Corporate Influencer Programm ins Leben gerufen und ist auch selbst Corporate Influencerin. Herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir fangen einfach mal mit dir selber an. Wie bist denn du überhaupt bei der Landeshauptstadt München gelandet, in dem Bereich, wo du heute bist?
Ich bin so ein richtig typisches städtisches Eigengewächs, wie wir manchmal sagen. Das heißt, ich habe ein duales Studium bei der Stadt München gemacht, 2009. Das heißt, mittlerweile jetzt dann auch schon 17 Jahre bei der Stadt, wo ich manchmal erschrecke und mich ein bisschen älter fühle. Und habe dann verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich war nach dem dualen Studium in einer Buchhaltung, war ganz lange in der Ausbildungsabteilung und bin dann 2021 ins Personalmarketing gewechselt.
Das war eine spannende Phase 2021, ne? Wenn ich da kurz mal zurückdenke, Fachkräftemangel überall, total dramatisch, alle Firmen haben sich um die Talente gerangelt. Inzwischen ist natürlich ganz viel passiert. Wir haben eine Entwicklung, wo die Wirtschaft halt so ein bisschen unstet ist in Deutschland, vielleicht noch nett ausgedrückt, und wo gerade der öffentliche Dienst eigentlich so einen Run erlebt, weil natürlich die Arbeitsplatzbedingungen vermeintlich sicherer sind und weil natürlich auch das ganze Thema öffentlicher Dienst irgendwie systemkritisch ist und du da ganz schnell auch nicht über Purpose nachdenken musst. Der ist einfach gegeben. Waren das Themen, die dich in den letzten Jahren so begleitet und beschäftigt haben, oder wie hat sich die Zeit seit 2021 für dich so entwickelt und gestaltet?
Ja, du hast recht, das waren auf jeden Fall irgendwie verrückte Jahre. Also es hat sich viel geändert. Also gerade nach Corona war dann doch irgendwie alles ein bisschen anders. Also auch die Arbeitswelt in der Verwaltung sieht jetzt anders aus als vor Corona, gerade was eben mobiles Arbeiten und so weiter angeht. Und das waren auch genau die Herausforderungen, vor denen wir so standen als Stadt München. Also wir haben 2021 auch unsere Arbeitgeberinmarke ans Leben gerufen, beziehungsweise der Prozess hat natürlich schon während Corona gestartet, was nicht ganz einfach war, und sind 2021 dann damit live gegangen, und das war eben auch so die Grundlage dann für die Corporate Influencer. Aber die Arbeitsmarktlage ist seitdem für uns herausfordernd, würde ich sagen. Also klar, anfangs 21 sehr, sehr hoher Personalbedarf. Jetzt ist es tatsächlich, und das ist ja auch absolut kein Geheimnis, dass eigentlich der ganze öffentliche Dienst auch vor mehr oder weniger kleinen oder großen Haushaltsproblematiken steht, was uns also wieder eine andere Herausforderung beschert. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, und jeder Tag ist auch anders, würde ich sagen, mit neuen Herausforderungen.
Wie gestaltet sich heute so dein Aufgabengebiet? Wir kommen ja gleich noch detailliert aufs Corporate Influencer-Thema zu sprechen. Du bist in der Personalmarketing und Employer Branding Abteilung in dem Team. Wie viele Leute seid ihr da eigentlich in der Stadt München?
Wir sind 6 Personen, aber eigentlich alle in Teilzeit. Das heißt, wenn man es hochrechnet, irgendwie maximal 3 Vollzeitstellen. Also viel kleiner, als man, glaube ich, erwarten würde. Ja. Wir haben insgesamt 45.000 Mitarbeitende. Wir decken jetzt nicht alle Themenbereiche ab. Also manche Bereiche haben auch nochmal eigenes Personalmarketing, aber das sind sehr wenige. Das heißt, wir machen schon den Großteil der Stadt München als zentrale Stelle. Also das ist schon viel zu tun. Es ändert sich natürlich auch hier mal so die Schwerpunkte, die wir so bespielen können mit unserem kleinen Team. Mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich das Thema Social Media, wobei bei der Teamgröße relativ klar ist, dass man nicht nur das macht, sondern eben auch alles andere. Also da wird auch mal eine Messe organisiert oder Grafiken erstellt. Also das heißt, das ist ein ganz, ganz breites Aufgabenspektrum. Aber der Schwerpunkt ist eigentlich jetzt mal Social Media. Das heißt Instagram, LinkedIn und Corporate Influencer.
Super, da kommen wir jetzt gleich mehr in die Tiefe. Spannender Aufgabenbereich auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, in diesen Zeiten, warum macht man das eigentlich als Stadt München? Ist das in erster Linie, um neue Mitarbeitende zu gewinnen? Oder ist es vielleicht eher Identität schaffen für die vorne Mitarbeitenden, sicherstellen, dass die guten Mitarbeitenden möglichst bleiben? Das ist im öffentlichen Dienst vielleicht ein bisschen anders als in der Privatwirtschaft. Vielleicht ist da auch gar nicht die Fluktuationsthematik wirklich relevant. Was sind so die Hauptgründe, dass ihr euch da engagiert heutzutage?
Also es ist eine Mischung aus allem. Also klar, der Personalbedarf ist oder beziehungsweise die Einstellungslage ist gerade jetzt nicht ganz so rosig, wobei wir immer auch Menschen, neue KollegInnen suchen. Aber an sich ist es eine Mischung aus allem. Also es ist klar, irgendwo auch zeigen, für was wir als Arbeitgeberin stehen, für welche Werte wir stehen als Stadt oder eben auch als Arbeitgeberin. Und auch das Thema Mitarbeitendenbindung wird immer wichtiger. Also wir haben zwar keine riesig hohe Fluktuation, was sicher ein bisschen komfortabler ist als an der Privatwirtschaft, aber dennoch müssen wir ja gute Mitarbeitende erhalten und ihnen was bieten und nicht nur nach außen irgendwie glänzen und zeigen, dass wir toll sind, sondern halt auch innen dafür sorgen, dass es sich auch für die Mitarbeitenden so anfühlt. Und gerade in der Größe, die wir sind, ist ja so Konzerngröße, ist halt auch das Thema irgendwie gemeinsame Identität. Wir haben immer diesen Hashtag Team Stadt München, den versuchen wir mit Leben zu füllen, damit halt wirklich auch ein Wir-Gefühl entsteht, was jetzt sicher nicht über alle 45.000 sich beschränkt oder umfasst, sondern halt oftmals dann auch kleinere Bereiche irgendwie ein Teamgefühl mehr haben. Aber das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und von daher ist eine Mischung aus internen und externen Employer Branding, was wir jetzt gerade so machen. Und die meisten Maßnahmen wirken ja auch in beide Richtungen oder zumindest ganz viele Maßnahmen.
Ja, das hat nur trotzdem ja auch was mit dem Selbstverständnis zu tun, wo man gerade die Schwerpunkte setzt. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist die ganze Demografie-Thematik. Du hast gesagt, ja, im Moment, klar, wir suchen Personal, aber nicht so, wie wir es schon mal getan haben. Ich habe heute mal geschaut, es sind gerade 40 offene Stellen, war ich überrascht. Für eine Stadt wie München fand ich es wenig. Habe dann aber auch gedacht, ja, sind halt die aktuellen Zeiten. Plus halt, ich glaube, dass die große Veränderungswelle euch ja noch bevorsteht. Also wenn man über das ganze Demografie-Thema nachdenkt und überlegt, wie Altersstrukturen im öffentlichen Dienst oft sind, übrigens auch nicht nur da, ist in der Privatwirtschaft ja ähnlich, und die ganzen Babyboomer jetzt in den nächsten 5 Jahren irgendwie so nach und nach, aber dann doch immer schneller und immer häufiger in Rente gehen, das wird nochmal eine ganz spannende Dynamik auslösen. Selbst bei diesen Wirtschaftsbedingungen und trotz KI und sozusagen mehr Effizienz und Produktivität, glaube ich, wird es eine Renaissance geben von Employer Branding und auch Recruiting-Aktivitäten. Ganz einfach deshalb, weil so viele Menschen in Rente gehen. Wie schaust du da drauf?
Ja, also ich glaube auch, dass das so kommen wird, dass wir, also bei uns ist auch 2030 schon auch so ein Jahr, wo wir schon auch viele KollegInnen in Rente oder Pension verabschieden können, dürfen müssen. Also das wird ganz sicher, glaube ich, so kommen, und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass man nicht jetzt irgendwie einfach so ein bisschen die Füße stillhält und sagt, jetzt haben wir gerade, brauchen wir nicht so viele, die 40 Personen finden oder 40 Stellen, die wir ausgeschrieben haben, werden auch so besetzt, sondern halt weiterhin auch im Employer Branding irgendwie auch zeigt, für was man steht. Also das finde ich manchmal herausfordernd, und jetzt gar nicht nur bei uns, sondern glaube ich auch überall, dass man halt einfach zeigt, dass das Thema nichts ist, was man jetzt mal anknipst, wenn es dann 2030, 32, wann auch immer relevant wird. Also das ist auf jeden Fall herausfordernd, und ein bisschen freue ich mich auch auf die Zeit, wenn es dann vielleicht wieder wie 21 quasi ist, nur ohne Corona. Das heißt, ich glaube, das wären spannende Zeiten, und ich finde das, also gerade auch das schätze ich so an meinem Arbeitsfeld, weil es halt wirklich sich immer wieder ändert, und wie du vorhin gesagt hast, man setzt die Schwerpunkte an, das richtet es jetzt vielleicht ein bisschen mehr nach innen aus, aber dennoch die Arbeitgeberin-Marke vielleicht auch aktualisieren und dann sich bereit machen, wenn es wieder losgeht. Also das ist, glaube ich, jetzt so die Herausforderung, die wir alle haben, wo ich, ja, wie gesagt, viel Spaß dran habe und auch gespannt bin, wie es so wird. Eine Glaskugel wäre jetzt irgendwie ganz schön, wenn man es schon wüsste, was da in 4, 5 Jahren auf uns zukommt.
Absolut. Ja, Stefanie, wir wollen sprechen im Kern über das Thema Corporate Influencing. Und du hast gerade kurz im Vorgespräch auch gesagt, ja, du bist ja Initiatorin, hast dir das auch mit überlegt. Wie ist das losgegangen, dass ihr gesagt habt, wir müssen uns eigentlich damit auseinandersetzen?
Also losgegangen ist es 2022, so ungefähr im Sommer habe ich mich mit meiner Kollegin, der Diana Heff ist, die jetzt leider nicht mehr bei uns im Team ist, mit dem Thema beschäftigt, und wir haben uns überlegt, dass das eben für uns was wäre. Unser Chef, der Tobi Stefan, hat uns da darauf hingewiesen, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen sollten, aber als relativ lockerer Arbeitsauftrag. Das haben wir aber relativ schnell dann einfach gemerkt, dass das genau das sein könnte, was unsere Arbeitgeberin-Marke einfach wirklich auch noch stärken kann. und in vielen anderen Themen auch eben uns wirklich helfen kann als Stadtverwaltung. Das heißt, wir haben uns dann ein paar Monate irgendwie damit intensiv beschäftigt, was jetzt für unsere Strukturen relativ flott war. Das heißt, wir sind dann Ende 22 in die interne Kommunikation gegangen und haben unsere KollegInnen darüber informiert, was wir da planen. Ist bei so einem riesen Apparat wie der Stadt München immer gar nicht so einfach, da auch viele zu erreichen. Ist uns, glaube ich, aber ganz gut geglückt, sodass wir dann Anfang 23 eben mit dem Programm gestartet sind und dann erstmal mit einer Pilotgruppe von 16 KollegInnen losgelegt haben und jetzt eben schon ja über 3 Jahre das Ganze aus meiner Sicht erfolgreich machen.
Ja, super. Beschreib doch einmal die Grundzüge des Programms. Ist die Idee, sozusagen möglichst viele Mitarbeitende in Social Media zu haben, die begeistert oder realistisch begeistert über ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin in eurem Fall berichten? Oder welches Ziel verfolgtet ihr am Anfang?
Ja, also grundsätzlich KollegInnen, die begeistert berichten, also realistisch begeistert, wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Unser Ziel war jetzt nie, dass wir möglichst viele KollegInnen haben, die das machen, sondern uns war eigentlich immer auch ein Team wichtig, was auch ein Team ist. Das heißt, wir haben jetzt aktuell so um die 40 Personen mit dabei. Wir könnten sicher, also ich habe ganz, ganz viele E-Mails und Nachrichten von KollegInnen irgendwie, die sagen, sie wollen auch dabei sein, aber es ist uns einfach wichtig, dass wir das die Gruppe auch gut betreuen können, dass die sich auch als Team austauschen und da auch ein richtiges Netzwerk entsteht. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie 500 KollegInnen in einem Team zu haben, die wir alle nicht kennen und wo jeder vielleicht einmal im Jahr postet, sondern eine aktive Gruppe, die auch wirklich ein Team ist. Das heißt, wir haben jedes Jahr eigentlich jetzt immer neue mit dazugenommen, haben dann aber auch immer eine intensive Lernreise mit ihnen gemacht, also geschaut, auf was kommt es an, was müssten sie irgendwie können, um eben den Job auch oder Job in Anführungsstrichen gut zu machen und machen dann aber auch immer Aktivitäten, um wirklich auch als Team zusammenzuwachsen, weil wir da eben auch ganz klar sehen, dass es auch interne große Wirkung hat und die kann es aus meiner Sicht auch nur geben, wenn man da auch wirklich was reingibt, wenn man sich auch mit der Gruppe beschäftigt und da auch einfach, wie gesagt, ein Netzwerk schafft.
Mhm. Du hast eben gesagt, ihr habt eine Pilotgruppe gehabt mit 16 Personen. Wie habt ihr die ausgewählt? Nach welchen Kriterien?
Also wir haben in der quasi Ausschreibung, die wir damals gemacht haben, in den Infoveranstaltungen und unseren Intranet-Beiträgen immer erwähnt oder halt einfach beschrieben, was wir uns so erwarten oder was man mitbringen sollte, um dabei zu sein. Das war aber jetzt keine richtige Bewerbungsrunde und jetzt auch keine klassischen Kriterien. Es ging vielmehr halt um Motivation und Lust an der Sache, regelmäßig eben auf LinkedIn darüber zu berichten. Das heißt, jeder hat so eine kleine Bewerbung geschrieben, einfach eine Mail oder uns angerufen und erzählt, warum er oder sie dabei sein möchte. Da kamen auch über 70 Bewerbungen rein. Das hat uns echt sehr gefreut für die erste Runde und für was ganz, ganz Neues. Wir waren jetzt auch so die erste Behörde in Deutschland, die das gemacht hat. Das heißt, man hatte nicht so arg viel Vergleichsmöglichkeiten sozusagen. Statt ABC hat das auch schon gemacht, schaut euch das mal an, sondern da haben sich viele schon, finde ich, auch sehr mutig auf was Neues, Unbekanntes eingelassen. Und die haben uns dann einfach alle angeschaut und dann die Auswahl tatsächlich eben auch einfach zu zweit getroffen, indem wir einfach ein buntes Team zusammengestellt haben. Das heißt, uns war wichtig, dass wir eine Vielfalt haben in Bezug auf Berufsgruppen, in Bezug auf Alter, Herkunft, Geschlecht, soweit möglich. Wir hatten viel mehr weibliche Bewerbungen, deswegen beim Geschlecht muss ich sagen, so weit wie möglich. Uns war aber eben vor allem die Vielfalt in den Berufsgruppen ganz wichtig, weil das uns als Stadtverwaltung halt auszeichnet, dass wir Gärtnerinnen haben, dass wir Erzieher haben, Feuerwehrmänner, Verwaltungsmenschen, also eine ganz, ganz
bunte Gruppe. Eine gewaltige Bandbreite, ne?
Genau, ja. Und das wollten wir darstellen und dann haben wir eben versucht, innerhalb dieser Bandbreite auch noch eine bunte Mischung an Menschen hinzubekommen. Auch was Social-Media-Erfahrung angeht zum Beispiel. Also jemand, der noch nie gepostet hat und sich auf LinkedIn neu anmeldet und vielleicht auch welche, die schon so semi-professionell oder professionell gemacht haben.
Okay. Und die habt ihr dann geschult, trainiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also wir haben eigentlich auch alle 3 Runden, die wir jetzt schon gemacht haben, immer eine Lernreise gemacht, eine gemeinsame Lernreise, wo wir zum Teil in Präsenz, zum Teil online eben einfach verschiedene Module anbieten. Die ersten 2 Tage waren immer in Präsenz, einfach um sich kennenzulernen, um zusammenzuwachsen, wo es um Themen wie Personal Branding, Plattformwissen, Content-Erstellung, also Foto, Video und Schreiben, Texten ging, also einfach wirklich das Handwerkszeug für LinkedIn geben. Auch ein bisschen rechtliche Rahmenbedingungen darf man ja nicht ganz unten runterfallen lassen, das aber eben halt nur in dem was man auch zu dem Thema sagen kann, das haben wir jetzt nicht überreizt, sodass sie halt einfach ja sich bereit gefühlt haben. Wir haben aber jetzt nicht nur diese ein oder diese zwei Tage am Anfang, sondern eigentlich auch laufend irgendwie Angebote, die wir machen, sodass wir auch mal irgendwie Kurzformate haben zu verschiedenen Themen, Content-Werkstätten, Netzwerktreffen, einfach, dass immer mal wieder auch Input in die Gruppe kommt.
Und monitort ihr dann, was passiert? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr irgendwie erhebt, welche Reichweiten ihr damit eigentlich erzielt, welches Engagement ihr habt, etc. pp. Wie läuft das?
Also da haben wir Verschiedenes schon ausprobiert. Wir hatten eine Zeit lang relativ intensives Monitoring, wo wir uns auch einfach die Zahlen der Corporate Influencer haben zuschicken lassen, weil gerade Engagement, Impressions können wir ja nicht sehen, sind wir dann angewiesen auf die Rückmeldungen. Wir haben dann aber gemerkt, dass uns das eigentlich, also dass so viel Zahlen uns auch jetzt dann gar nichts bringen und nur um des Erhebens willen gar nicht so sinnvoll ist. Das heißt, jetzt machen wir eigentlich eine relativ einfache und leicht zu handelndes Controlling. Das heißt, ich klicke mich einmal im Monat durch alle 40 Profile, schaue mir Follower und die erstellten Beiträge an. Das ist natürlich jetzt nicht das die aussagekräftigsten KPIs. Es ist mir schon ganz klar, dass es andere gibt, die spannender wären, aber ich glaube, die reichen, um zu zeigen, dass sie eine große Reichweite haben, die vor allem auch stetig wächst. Die Anzahl der Beiträge finde ich total spannend. Zum einen sieht man, wie es gerade in der Gruppe so läuft, wie hoch die Arbeitsbelastung vielleicht ist oder wie viel Zeit für das Thema übrig bleibt, wie hoch die Motivation ist. Und das zeigt halt auch einfach, welche Reichweite die in ihren eigenen Netzwerken so haben. Also das sind so im Durchschnitt um die 100 bis 120 Beiträge von der Gruppe im Monat. Und da muss man schon sagen, das würde ich jetzt, also ich betreue eben auch den Landeshauptstadt München-Kanal auf LinkedIn. Das schaffe ich bei Weitem nicht. Da bin ich froh, wenn es wenn ich so zwei in der Woche schaffe. Das heißt, das sind für uns schon Kennzahlen, die zeigen, dass es erfolgreich ist und auch die Ziele erfüllt, die wir uns gesetzt haben. Viel wichtiger als die Zahlen, finde ich, aber eigentlich auch so, dass irgendwie die qualitativen Rückmeldungen. Das heißt, einmal im Jahr machen wir eigentlich eine Befragung mit den Corporate Influencern, wo wir zum einen sie fragen, wie es ihnen damit geht, wie, ja, was das Programm mit ihnen macht als Mitarbeitende und sammeln aber auch immer Highlights, die so haben. Also sowas wie Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen, Einladungen, Podcasts, Erwähnungen von Fachmagazinen. Und da haben wir mittlerweile sehr, sehr viel, was uns einfach zeigt, dass halt auch die Personen als ExpertInnen wahrgenommen werden. Und das finde ich fast noch wichtiger als jetzt eine steigende Followerzahl.
Eruiert ihr auch bei den sich Bewerbenden, ob die irgendwie was davon mitbekommen haben?
Punktuell schon, ja. Es ist aber, also es war nie unser Ziel. Die Steigerung der Bewerbungszahlen haben wir uns nie als Ziel definiert. Deswegen ist das auch nichts, wo wir laufend drauf schauen. Wir hatten aber in der Vergangenheit sehr, sehr große Verfahren, wo wir jetzt zum Beispiel ganz viele Personen für nachhaltiges Bauen gesucht haben. Und da haben wir in den Bewerbungsrunden danach gefragt und hatten da auch sehr, sehr gute Rückmeldungen, weil wir eben auch KollegInnen dabei haben, die aus dem Bereich sehr aktiv posten. Aber das machen wir nicht nicht standardmäßig. Das wäre, glaube ich, auch irgendwie nicht fair, die Corporate Influencer daran zu messen. Also die Ausschreibungen, die wir jetzt gerade zum Beispiel haben, die passen gar nicht unbedingt zu unseren Corporate Influencern oder zumindest nicht jede. Das heißt, da haben die vielleicht jetzt gerade keine Wirkung drauf, wie viel Erzieher oder Lehrkräfte sich bewerben und sie daran zu messen, wie gesagt, würde, glaube ich, nicht spiegeln, was die wirklich so für die Stadt München machen.
Und ist das aus einer Geschäftsleitungsperspektive was, wo gefragt wird, was bringt uns das Ganze denn überhaupt? Oder da ist das eher so, dass, du hast schon
Nee, also wir werden da schon, natürlich wird schon auch gefragt, bringt das was? Und das ist jetzt nicht nur aktuell so, wo vielleicht mehr Sachen hinterfragt werden, sondern schon auch von Anfang an, was ich auch absolut richtig und wichtig finde, weil wir machen das ja nicht für einen Selbstzweck, weil ich jetzt mal Lust auf das Thema hatte, sondern es soll schon der Stadt was bringen. Das heißt, wir haben hier schon auch immer regelmäßig gezeigt, was das bringt und das auch dargestellt. Und ich glaube, dass wir da intern auch mittlerweile eine ganz gute Rückendeckung haben für das Thema, weil einfach gesehen wird, dass es uns als Stadt was bringt, dass es uns auch als so Vorreiter im öffentlichen Dienst was gebracht hat. Einfach, dass sich schon viele auch irgendwie gemerkt haben, so hey, die Stadt München kann auch modern und cool sein. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man als Arbeitgeberin seinen Mitarbeitenden da so viel Vertrauen schenkt und da so ein bisschen auch die Kontrolle aus der Hand gibt. Also wir haben da und hatten auch nie irgendwelche Kontrollschleifen, hatten noch nie den Wunsch nach Kontrollschleifen. Und das höre ich bei manch anderen Programmen auch anders. Von daher finde ich, ist das schon auch oder zeigt doch viel über die Kultur, wie wir sind und wie wir arbeiten.
Ja, würde ich auch so sehen. Jetzt habt ihr etliche Menschen in dem Programm, die ja eigentlich einen Hauptjob haben bei der Stadt München und das nebenbei on top machen. Oder ist es so, dass die für einen gewissen Zeitanteil irgendwie freigestellt werden, dass man sagt, wenn du jetzt Corporate Influencer bist, hast du pro Woche, was weiß ich, ein gewisses Zeitkontingent, was du auch da reinstecken kannst? Wie läuft das bei euch?
Die machen das tatsächlich on top. Ich glaube, in meiner Wunschvorstellung wäre es, so wie du beschrieben hast, dass sie ein Zeitfenster haben. Das ist aber nicht realistisch. Also die machen das tatsächlich ganz on top zu ihrer Arbeit. Wir haben am Anfang gemeint, dass wir so ungefähr schätzen, dass es so 2 Stunden die Woche in Anspruch nehmen kann. Natürlich je nach Postinghäufigkeit. Aber jetzt gerade auch das Thema Community Management und irgendwie Aufbau von Followern und so. Das passiert ja auch nicht nur durch Postings, sondern halt auch durchs Aktivsein. Da wissen wir aber auch, oder das ist auch ein Punkt, den wir immer mit abgefragt haben, dass unsere KollegInnen da ganz viel auch in der Freizeit machen. Weil die machen das total gerne und auch sehen auch Mehrwert für sie dahinter. Also die sehen, dass ihr Netzwerk wächst, die sehen, dass sie wahrgenommen werden für ihre Themen, dass sie da einfach auch zeigen können, was sie so tun, für was sie so sich begeistern. Das heißt, die machen das gerne, aber da erfolgt schon auch einiges davon in Freizeit, weil halt auch klar ist, dass die Arbeit vorgeht, dass die Themen die höhere Priorität haben und da sind die alle sehr, sehr gut ausgelastet, auch wenn man uns da im öffentlichen Dienst manchmal was anderes unterstellt. Also da sitzt jetzt keiner und dreht Däumchen, um Postings zu schreiben, sondern das passiert on top und das schätze ich auch total bei unseren Kolleginnen, dass da so viel Engagement da ist und so viel Begeisterung, dass die das auch gerne machen und das war tatsächlich auch nie ein Thema. Also das machen die alle sehr gern und ja, wir haben eine ganz tolle Gruppe.
Aus deiner Sicht vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was sind so die 1-2 Hauptkriterien, warum die Corporate InfluencerInnen sich bei euch entsprechend engagieren?
Also ich glaube, das Hauptkriterium ist, dass sie einfach wirklich 100%ig hinter ihrem Thema stehen und das kann irgendwie KI sein. Das ist aber auch ein Kollege, der mit Riesenbegeisterung über Tunnelbau schreibt und spricht. Also das sind ganz unterschiedliche Themen, für die wirklich brennen. Das heißt, das ist, glaube ich, das Hauptkriterium. Ich glaube, was sich jetzt aber auch eben so mitentwickelt hat bei den meisten, ist tatsächlich das Netzwerk, was wir haben. Das heißt, wir haben dann einen sehr, sehr aktiven Austausch. Unser WebEx-Chat steht kaum einen Tag irgendwie mal ganz still und da wird sich auch gegenseitig supportet und geholfen. Also wenn jemand, entweder wenn jemand mal sagt, so ein Posting läuft gar nicht, könnt ihr mir Feedback geben oder vielleicht ein bisschen Support da lassen. Wenn jemand Fragestellungen hat, vielleicht mal einen Kommentar und dann einen Beitrag, der irgendwie ein bisschen seltsam ist. Also da ist ein wirklich gutes Netzwerk, was einem da noch in der Arbeitswelt hilft. Also da ist auch mal so eine Frage dabei, wie wisst ihr, wer mir helfen kann? Wir haben einen großen Transport oder einen großen Container, der weg muss. Wen könnte ich mich melden? Also das ist ein Netzwerk, was einem im dienstlichen Kontext, aber eben halt auch im LinkedIn-Kontext hilft. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der die Gruppe so aktiv sein lässt, mal abgesehen von der Begeisterung fürs eigene Thema.
Wenn jetzt hier andere zuhören, andere Institutionen, die sagen, boah, was die Stefanie da erzählt, total spannend und auch schlüssig. Was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit so ein Corporate Influencer Programm aus deiner Erfahrung und Perspektive auch erfolgreich sein kann?
Ich glaube, die allerwichtigste Voraussetzung ist, dass es zur Kultur passt von der Institution, ob jetzt Behörde oder Unternehmen. Ich glaube, wenn da nicht das Vertrauen da ist, dass die Mitarbeitenden das machen und auch gut machen, dann ist so ein Programm, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, weil dann einfach zum einen erstmal schon schwierig ist, wahrscheinlich das überhaupt an den Start zu bringen, dann aber auch für die einzelnen Corporate Influencer halt das Daily Business total schwer gemacht wird, wenn du eigentlich immer vielleicht einen Chef hinter dir stehen hast, der irgendwas korrigieren will oder ein Komma irgendwie anpassen möchte, dann macht es keiner lange, weil die machen das viel in Freizeit und dann wollen die, oder vielleicht auch auf Arbeitszeit, aber die wollen nicht sich in ihren eigenen Kanal, in ihre eigenen Beiträge reinreden lassen. Und ich glaube, da ist die Kultur und das Vertrauen eigentlich so die Basis, die es braucht. Der zeitliche Aspekt, das finde ich schon auch nicht ganz unwichtig, jetzt für die Corporate Influencer einerseits, aber auch jetzt für das Kernteam, das sich um das Programm kümmert, weil ich mit meiner Kollegin, als sie noch da war, wir haben schon immer auch gemerkt, dass je weniger wir reinstecken, desto weniger passiert auch in der Gruppe. Weil jeder hat andere Themen, jeder hat irgendwie Privates, Berufliches so auf dem Schirm und dann fällt halt Corporate Influencer sein irgendwie hinten runter, logischerweise. Das heißt, regelmäßig Input in die Gruppe geben und sie motivieren, gehört genauso dazu und dazu braucht man halt auch Zeit. Also auch wir oder jetzt ich alleine haben das Thema immer on top mitgemacht. Das heißt, auch da war es nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine halbe Stelle dafür hätten, die sich nur darum kümmert, aber dass man da auch dann ja die Rückendeckung der Führungskräfte hat, dass das Thema halt vielleicht dann höher priorisiert ist wie irgendein anderes, finde ich sehr wichtig, weil sonst, glaube ich, verläuft es schnell wieder im Sande. Eine Anfangsbegeisterung hat man immer, das erste halbe Jahr ist vielleicht cool, aber dass das Programm jetzt bei uns schon über 3,5 Jahre erfolgreich läuft, dafür muss man halt dranbleiben und auch rein investieren. Und damit meine ich jetzt gar nicht Geld. Also Geld ist das Kleinste, was man braucht. Es geht eher um Zeit und Motivation.
Ja, das finde ich super, was du gerade sagst. Also diese Themen, die leben ja wirklich von der Langlebigkeit. Ja. Am Anfang was zu generieren ist schön. Um wirklich einen Nutzen draus zu ziehen, musst du es halt echt wirklich kontinuierlich und dauerhaft machen. Das ist, glaube ich, schon echt wichtig. Sind eigentlich am Anfang so Fehlerchen passiert, wo du sagst, im Rückblick, das hätten wir vermeiden sollen. Haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, kann man sich sparen. Weil wenn jetzt hier jemand zuhört, solche, ich sag mal, Tipps und Tricks, vielleicht auch Failures, sind ja immer die besten Lernmethoden eigentlich. Fällt dir dazu was ein?
Also es ist nicht viel gewesen, was wir geändert haben, weil wir haben genau dafür die Pilotphase genutzt. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, so eine Pilotphase zu machen, einfach um auszuprobieren, und haben dann auch danach gesagt, okay, was machen wir jetzt anders? Und es war tatsächlich nicht viel, was wir da, oder eigentlich nichts, was wir danach anders gemacht haben. Wir haben einen Punkt, den wir am Anfang nicht ganz auf dem Schirm hatten, dass wir die Führungskräfte der Corporate Influencer stärker einbinden, dass wir die informieren, einfach um auch zu zeigen, um was es geht, um auch zu zeigen, was es für einen Arbeitsaufwand bedeutet. Da haben wir am Anfang ein bisschen zu wenig gemacht. Auch die interne Kommunikation haben wir gemerkt, dass wir an manchen Stellen vielleicht vernachlässigt haben, um auch die mitzunehmen, die nicht auf LinkedIn sind. Man muss aber halt auch sagen, das ist alles eine Zeitfrage. Also meine Kollegin und ich haben beide nicht Däumchen gedreht und uns gelangweilt und nach Aufgaben gesucht. Das heißt, da fällt dann halt auch ein Thema runter. Das ist bei uns manchmal die interne Kommunikation darüber. Sonst haben wir eigentlich das Programm immer so gemacht, dass wir einfach Sachen ausprobiert haben, also auch mal Formate ausprobiert haben, wo wir dann gemerkt haben, ja, okay, war ganz nett, aber hat nichts gebracht. Wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang so Monatsmottos irgendwie reingegeben in die Gruppe, die wir gemeinsam bespielen könnten. Haben wir bald dann auch gemerkt, das braucht unsere Gruppe nicht. Die haben ihre Themen selber. Also ich finde, da muss man einfach offen sein, Sachen ausprobieren, auch mal dann merken, wenn was nicht passt. War für uns eigentlich so das wichtigste Learning. Und da ist nichts groß schiefgegangen. Wir hatten keine Momente, wo wir irgendwie gesagt haben, das Programm wäre jetzt irgendwie auf der Kippe gestanden. Also ich finde, das war eigentlich so für mich der interessanteste Punkt, dass ich gemerkt habe, man kann einfach Sachen ausprobieren, und wir hatten halt da auch echt immer die Rückendeckung von meinen Vorgesetzten. Das hat uns sehr geholfen, dass wir da Sachen ausprobieren konnten, und das, glaube ich, wäre mein Tipp, dass man das einfach auch bei so einem Programm macht, weil man kann es eh nicht ins kleinste Detail regeln. Also wieder LinkedIn kann man irgendwie alles genau festlegen, und wo Menschen sind, ist auch klar, dass jeder ein bisschen anders tickt und anders macht. Also einfach mal machen war da so ein bisschen immer unser Motto.
Vorletzte Frage, nämlich zu den Kanälen. Ihr seid auf LinkedIn, ihr seid auf Instagram, ihr seid auf Twitter unterwegs, habe ich gesehen. Ist TikTok für euch noch relevant? Habt ihr da irgendwas in der Mache, oder sagt ihr bewusst, nee, da sind wir gerade nicht? Oder ich habe nicht richtig recherchiert, kann auch sein.
Du hast richtig recherchiert, wobei der X-Account ist jetzt nicht vom Karriere, also nicht aus dem Karrierebereich, der ist von unserem Presseamt. Also wir jetzt im Employer Branding und Marketing haben nur LinkedIn und Instagram. Und dass TikTok eine super relevante Plattform wäre, ist absolut klar. Ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Wir suchen jedes Jahr 100 Nachwuchskräfte, Studierende und Azubis. Da starten jedes Jahr irgendwie so zwischen 700 bis 1000 Personen in den unterschiedlichsten Bereichen bei uns. Und das ist uns klar, dass wir die auf TikTok erreichen könnten. Aber ich habe ja am Anfang schon erzählt, was wir so für eine Personalressourcen haben. Und da, finde ich, muss man dann so realistisch sein, dass das nicht klappt. Jetzt ich mit eben dem Schwerpunkt Social Media arbeite in Teilzeit und habe eben schon die zwei anderen Plattformen. Und gerade LinkedIn ist schon auch arbeitsintensiv. Und da haben wir jetzt irgendwie auch schon, glaube ich, 43.000 Follower. Also da passiert schon auch viel. Da könnte man, glaube ich, auch viel mehr zeitliche Ressource reinstecken, um das noch besser zu machen. Und eine Plattform dazu ist einfach nicht realistisch. Und da bin ich dann auch so hart zu sagen, wäre gut, aber mache ich nicht, weil dann könnte ich es nicht gescheit machen. Und gerade für TikTok bräuchten wir ja viel, viel mehr Zeit auch noch, um das gut zu machen. Und Deswegen haben wir uns da jetzt aktuell dagegen entschieden. Sollte vielleicht irgendwie ab 2030 dann nochmal der große Run kommen, vielleicht sieht es dann anders aus. Vielleicht gibt es bis dahin auch TikTok gar nicht mehr, man weiß es ja nicht.
Ja.
Also momentan ist es tatsächlich eine Ressourcenfrage eher.
Ja, ist aber auch ein Learning, was da drin steckt. Ne? Also wirklich priorisieren und das, was man macht, richtig machen und sich nicht verzetteln, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Allerletzte Frage, blick nach vorne. Hast du irgendwas in petto, was ihr neu starten wollt in dem Kontext Corporate Influencing oder sagst du, nee, das läuft jetzt erstmal gut und so wollen wir es erstmal auf absehbare Zeit weiter betreiben?
Also wir werden schon so weiter betreiben, wie es gerade ist. Wir möchten aber schon auch gerne nochmal einfach neue KollegInnen dazunehmen. Wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele Mails von Personen, die Bock hätten, dabei zu sein, die zum Teil auf LinkedIn schon aktiv sind. Und ich finde, das wäre schade, das Potenzial nicht zu nutzen. Wir versuchen oder probieren aber auch immer neue Sachen aus. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr gestartet mit so Corporate Influencer des Monats, wo wir einfach auch immer so eine Kollegin, einen Kollegen küren, der einfach besonders herausgestochen ist. Also das sind so Sachen, wo manchmal recht spontan entstehen und die wir dann einfach mal ausprobieren. Das finde ich jetzt gerade sehr, also macht Spaß und glaube ich macht auch der Gruppe Spaß, weil wir da einfach nochmal jemand so ein bisschen highlighten, auch über den Unternehmenskanal. Wir spielen das dann auch intern aus in unserem Social Intranet und zeigen da auch nochmal mehr. Das heißt, mein Wunsch wäre schon, es auch nach innen noch mehr zu zeigen, was da passiert. Zum einen einfach um vielleicht die Begeisterung von den Kolleginnen, die das öffentlich machen, auch intern noch mehr irgendwie auszuspielen, aber auch einfach, um ja denen den Job noch leichter zu machen. Weil es gibt sicher, also insgesamt haben wir, glaube ich, eine gute Rückendeckung für das Programm, aber es gibt sicher Zweifler, gerade beim Thema Social Media, findet nicht jeder toll, muss man sagen. Und wenn man da so ein bisschen einfach auch mitgenommen wird und sieht, was da so auf diesem LinkedIn passiert, dann hilft es sehr. Also von daher würde ich gerne mehr Zeit auch noch mehr in die interne Kommunikation verwenden. LinkedIn-Workshops anbieten, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, um da wirklich auch intern noch die digitale Kultur noch weiter irgendwie zu verbessern.
Super. Ich danke dir ganz herzlich, Stefanie, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, da können viele echt viel von lernen, von dem, was du gerade hier preisgegeben hast. Dir wünsche ich weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit, für und bei der Landeshauptstadt München und insbesondere auch natürlich mit dem Thema Corporate Influencing.
Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.